Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Keine Emergency-Ausgabe, ausnahmsweise muss man ja fast schon sagen, aber in der heutigen Ausgabe wird es natürlich nochmal darum gehen, was bei den beiden Trades passiert ist, so ein bisschen die Auswirkungen, ersten Spiele von den Spielern, die getauscht wurden und einiges mehr. Es gibt heute Jubiläum, es gibt leider mal wieder ein paar Verletzte, es gibt Rückkehrer an alte Wirkungsstellen. Und es gibt auch aus deutscher Sicht einiges an News. Und da fangen wir mal an mit den News rund um Lukas Reichel. Lukas Reichel ist ja bekanntlich zu den Vancouver Canucks getauscht worden. Und die Vancouver Canucks, die haben ihn jetzt auf die Waiverlist gesetzt. Und er ist nicht ausgewählt worden von einem anderen NHL-Team. Das heißt also, er ist jetzt bei den Abbotsford Canucks in der AHL und spielt dort erstmal. Und ja, es kann durchaus sein, dass das das Letzte war, was wir von Lukas Reichel in der NHL gesehen haben. Denn er hat nicht überzeugen können in seinen Spielen bei den Vancouver Canucks. Er hat keinen Vertrag mehr über diese Saison hinaus. Und dementsprechend wird es schwierig sein für ihn, da in irgendeiner Form in der AHL Werbung zu machen. Er hat jetzt in dieser Spielzeit 14 Partien gehabt bei den Canucks, eine einzige Vorlage. Er hatte tatsächlich in 5 Spielen bei den Blackhawks 4 Punkte. Da fragt man sich natürlich jetzt erstmal, wenn man das liest, naja, also warum wurde der denn nicht dann einfach weiter verpflichtet von den Blackhawks, also weiter, hat er weiter gespielt bei den Blackhawks oder warum war er nicht besser bei den Canucks? Man muss aber dazu sagen, bei den 5 Spielen war es, glaube ich, so, dass er diese vier Punkte eben in einem einzigen Spiel hatte und dementsprechend also ansonsten auch da keine Punkte in 4 Partien. Das heißt, wenn man das mit dazu nimmt, ist er in 28 Partien bei einer Vorlage, beziehungsweise wenn man das eine noch dazu nimmt, 29 Partien und 5 Punkte. Das ist nicht wirklich viel. Und es ist ja auch nicht so, dass es jetzt die erste Spielzeit war, wo er zwar mal andeutet, dass er wirklich gut spielen kann in der NHL, aber das eben nicht auf die Dauer aufs Eis bekommt. Und ja, für ihn die große Chance wird Olympia sein. Bei Olympia muss er zeigen, muss er beweisen, dass er doch noch in der NHL spielen kann. Das wird seine große Bühne hoffentlich werden. Da kann man dann aus deutscher Sicht auch noch hoffen, dass die ein bisschen weiterkommen, die Jungs, und dass er eben dann an der Stelle sich zeigen kann. Aktuell leider auch eine Situation, wo er vielleicht auch dadurch, dass ein Marco Rossi, dass ein Ölund dann gekommen sind nach Vancouver, einfach dann nach hinten gerutscht ist im Ranking. Und dann haben die Canucks eben gesagt, bevor wir ihn gar nicht spielen lassen und er ein healthy scratch ist, geht es zurück in die AHL. Also das erstmal das, was es an Neuigkeiten zu Lukas Reichel gibt. Und dann gab es einige Spieler, die diverse Jubiläen hatten. Und wir fangen mal an mit dem, meine ich, ersten in dieser Reihe. Und zwar mit Nino Niederreiter, der ja dankenswerterweise des Öfteren schon zu Gast war hier in der Sendung als Interviewpartner. Und Niederreiter hat etwas geschafft, was vor ihm noch kein Schweizer Spieler geschafft hat. Übrigens auch noch kein deutscher Spieler, aber da kommen wir gleich zu. Nino Niederreiter hat sein 1000. NHL-Spiel absolviert. Für die Winnipeg Jets hat er das gemacht, aber er hat vorher schon auch natürlich für andere Teams gespielt. Und Niederreiter ist 2010 an Nummer 5 in der ersten Runde verpflichtet worden von den New York Islanders. Mir fällt gerade ein, ich wollte euch eine Trivia-Question stellen. Der Adventskalender ist leider ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Tagen. Das lag daran, dass ich selbst auch in Anführungsstrichen rekonvaleszent bin, also da nicht so die Zeit hatte, mich darum noch zu kümmern. Aber wir kommen jetzt mal zum Thema Trivia-Question. Und zwar, Nino Niederreiter hat 1001 Spiel mittlerweile als Schweizer absolviert. Also da erstmal nochmal Gratulation. Herausragende Leistung, muss man wirklich sagen. Und eben etwas ganz, ganz Besonderes. Und von den Top 6 Spielern sind 5 aktuell noch aktiv. Ich suche aber den, der nicht mehr aktiv ist. Ich kann euch noch sagen, der hat 786 Spiele absolviert in der NHL. Ich kann ja mal gucken, für wen er die alle absolviert hat. Also auch für die Islanders, für die Flyers, für die Canadiens und für die Pittsburgh Penguins, dieser Schweizer Spieler. Und ihr dürft jetzt grübeln, welcher Schweizer Spieler das denn ist, der 786 Partien bisher absolviert hat in seiner Karriere. Wahrscheinlich wird es auch dabei bleiben. Und er ist aktuell nicht mehr aktiv in der NHL. Und die anderen 5 von den ersten 6, die sind noch aktiv. Und so viel kann ich sagen, Roman Josi wird hoffentlich demnächst der zweite Schweizer sein, der dann 1000 Spiele schafft. 982 stehen bei ihm aktuell. Josi ist tatsächlich im Moment der Schweizer Spieler mit den meisten Punkten, was ja auch erstaunlich ist, weil er ja eben entsprechend Verteidiger ist. 738, aber die meisten Punkte, das sind das Stichwort für den nächsten Akteur heute, der kommen wird. Und das ist Leon Dreiseitel. Und Leon Dreiseitel hat es geschafft, als allererster deutscher Spieler die 1000-Punkte-Marke zu durchbrechen. Er ist richtig durchgeschossen. Im Spiel vergangene Nacht hat er 4 Punkte gehabt, 4 Vorlagen gesammelt und damit jetzt 1003 Punkte. Und er ist mit deutlichem Abstand vor Marco Sturm, der deutsche Spieler mit den meisten Punkten. Sturm hat 487, also nicht mal die Hälfte von dem, was Leon Dreiseitel hat. Tim Stützle ist da auf bestem Wege, zumindest die beiden auf Platz 2 und Platz 3, Marco Sturm und Jochen Hecht, zu überholen. Und dann sind natürlich im Moment noch aktiv Moritz Seider, Peterka und Nico Sturm. Aber Leon Dreiseitel jetzt mit 1003 Punkten und genial von seinem Team, seinen Mannschaftskollegen, smoking his way to 1000 points. Dieses Bild von seiner Hochzeit, wo er, ich würde mal sagen, nachts um 3 leicht angeschäkert mit einer Zigarette fotografiert wurde. Dieses Bild haben sie auf T-Shirts gepackt, ihm natürlich so ein T-Shirt geschenkt, aber eben entsprechend auch das ganze Team hatte diese T-Shirts. Das sah sehr lustig aus und ich glaube, das war auch ein spaßiger Abend, weil natürlich die Edmonton Oilers auch gewonnen haben und weil sie eben entsprechend auch in den letzten Spielen gut unterwegs waren. Und damit kommen wir dann direkt auch zum Bogen auf die Trades oder zumindest den einen Trade aus der letzten Woche, und zwar den Trade von Freitag. Und da ist es so gewesen, nur nochmal zur Erinnerung, dass Brad Kulak und Stuart Skinner gewechselt sind von den Edmonton Oilers zu den Pittsburgh Penguins. Und die Penguins, die haben Tristan Jarry abgegeben. Und wie es der Spielplan so möchte, gab es die Partie der Oilers bei den Pittsburgh Penguins. Und wie es die Trainer dann so wollen und auch die Konstellation ergeben hat, war es das erste Spiel von Tristan Jarry für die Edmonton Oilers und das erste Spiel von Stuart Skinner für die Pittsburgh Penguins. Das heißt, die beiden haben sich direkt gegenübergestanden und am Ende der Sieg für die Edmonton Oilers mit 6-4. Also beide, wenn ich mal auf die Statistiken gucke, waren jetzt als Torhüter nicht so besonders gut unterwegs tatsächlich. Also die Fangquoten waren da bei beiden nicht gut. Allerdings hatten eben die Edmonton Oilers Leon Dreiseitel mit seinen 4 Vorlagen und einen gewissen, ich glaube McDavid wird da ausgesprochen. Wenn ihr heute Morgen bei der Sportshow zugehört habt, dann habt ihr kurzzeitig mal einen anderen Namen gehört. Die Kollegen waren da wohl ein bisschen verwirrt und vielleicht auch in Richtung Star Wars unterwegs. Mehr sage ich dann nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass Connor McDavid aktuell eine wahnsinnige Serie hingelegt hat an Spielen und er hatte wieder 4 Punkte in dieser Partie, 2 Tore und 2 Vorlagen war es. Ich will mal kurz in seinen Gamelog reinschauen. Also er hatte zwischendurch mal ein Spiel mit einem Punkt, aber ansonsten haben wir 3, 4, 2 Tore, 2 Vorlagen, wieder 4 Punkte. Also schon sehr, sehr gut unterwegs Connor McDavid in den letzten Partien und die Oilers insgesamt besser unterwegs. Das jetzt eben auch mit einem neuen Torhüter, mit Tristan Jarry. Apropos Trades, apropos neue Spieler. Natürlich schlägt das Tauschgeschäft zwischen den Vancouver Canucks und den Minnesota Wild mit Quinn Hughes als Hauptbestandteil weiterhin hohe Wellen. Mittlerweile hat Quinn Hughes schon Spiele absolviert. Mittlerweile haben auch die Jungs die nach Vancouver gegangen sind, Spiele absolviert. War ganz interessant. Bujum hat gleich ein Tor gemacht und eine Vorlage in seinem ersten Spiel. Und Hughes hat auch direkt ein Tor gemacht. Beide Teams haben gewonnen in der ersten Partie. Also auch Vancouver hat in New Jersey mit 2-1 gewonnen. Und die Minnesota Wild haben zu Hause auch ihre Partie gewonnen. Dann auch jetzt letzte Nacht ein souveränes 5-0 dort eben entsprechend. Und ja, man muss eben sagen, aktuell scheint es so zu sein, dass Quinn Hughes sich direkt super wohlfühlt in Minnesota. Und wie gesagt, jetzt kommen so die Geschichten drumherum, dass eben entsprechend Bill Guerin, während er den Trade gemacht hat, da am Kochen war und dass Quinn Hughes wohl seine Tasche im Auto seines Bruders vergessen hat, weil die Vancouver Canucks sollten ja in New Jersey spielen. Da spielen ja bekanntlich zwei seiner Brüder. Und er hat wohl seine Tasche mit dem Equipment dort im Auto vergessen und das musste dann quasi einzeln eingeflogen werden nach Minnesota. Und er hat auf die Frage dann zu diesem Thema wohl gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon geredet wird. Es war wohl so, apropos New Jersey, dass die New Jersey Devils auch ein ganz gutes Paket angeboten haben, aber sie hatten eben zu dem Zeitpunkt noch nicht den Salary Cap Space, um dieses Tauschgeschäft zu machen. Und das war dann eben unter anderem wohl einer der Gründe, warum da nicht nachgebessert werden konnte, beziehungsweise weil dann die Vancouver Canucks gesagt haben, nein, wir wollen dieses Tauschgeschäft jetzt machen. Es war wohl auch so, dass sich in den letzten Wochen das Ganze rauskristallisiert hat, dass dann irgendwann Quinn Hughes den Vancouver Canucks mitgeteilt hat, also pass auf, ich werde hier nicht verlängern, wenn mein Vertrag ausläuft, und daraufhin sind die Canucks dann losgezogen und haben versucht, eben einen Partner zu finden, und Minnesota hat dieses Tauschgeschäft gemacht, und auch das ist etwas, was Quinn Hughes gesagt hat in der PK in Minnesota, dass er sehr wohl registriert hat, wie viel Bill Guerin sofort angeboten hat. Es war nicht so, dass da ein Angebot kam, dann kam ein Gegenangebot oder eine Rückfrage von Vancouver, sondern es war wohl so, Minnesota hat dieses Angebot abgegeben mit den drei Spielern, mit dem Erstrunden-Draftpick, und Bill Guerin hat dann irgendwann gesagt, okay, so passt es. Und das ist eben etwas anscheinend, wo Quinn Hughes auch genau aufpasst und sagt, pass auf, das merke ich mir, und wer weiß, wie das jetzt laufen wird mit Vertragsverlängerung, aber das kann eben ein Punkt sein, der an der Stelle dann für die Minnesota Wild spricht. Und das ist ja auch etwas, was ich manchmal erwähne, wenn es um Free Agents geht oder darum, wie die einzelnen Teams mit Spielern umgehen. Wir hatten zum Beispiel die Geschichten bei den Rangers, wo Spieler, die getauscht werden sollten, dann einfach mal auf den, aber eine No-Trade-Clause hatten, dass man die einfach mal auf den Waiver-Draft gesetzt hat und im Prinzip so damit gedroht hat, naja, du kannst auch von irgendeinem Team verpflichtet werden, kannst du nichts gegen machen. Und das sind alles Dinge, die eben auch registriert werden von den Spielern selber, die involviert sind, aber dann eben auch manchmal von Spielern, die bei anderen Teams sind. Ja, ansonsten waren diverse andere Mannschaften wohl noch drin. Ich hatte die Capitals erwähnt, die waren wohl gar nicht so ein heißer Kandidat. Buffalo war wohl mit dabei, Detroit war wohl noch mit involviert. Die Rangers haben wohl mal angeklopft, Carolina scheint auch in irgendeiner Form zumindest mal ein Telefonat geführt zu haben mit den Vancouver Canucks. Aber am Ende ist eben dann dieser Trade bei rausgekommen, und es scheint ja auch so zu sein, dass da zumindest mit dem Ergebnis alle Beteiligten aktuell glücklich sind. Dann bleiben wir nochmal kurz oder gehen wieder kurz zurück in die Kategorie Jubiläen. Wir haben zwei Spieler gehabt, die nicht nur 1000 Spiele hatten, sondern die 1100 Partien absolviert haben bisher in der NHL. Allerdings sind das dann natürlich keine Schweizer oder keine deutschen Spieler. Und das ist zum einen Jeff Skinner, der ja im letzten Jahr auch bei den Edmonton Oilers agiert hat, aber mittlerweile bei den San Jose Sharks unterwegs ist, und der hatte bisher in seiner Karriere drei Teams davor. Oilers habe ich erwähnt, dann war er lange Zeit bei den Buffalo Sabres, und seine Karriere begonnen hat er bei den Carolina Hurricanes, und er war auch ein Erstrundenpick, damals an Position 7 2010, also eben im Prinzip auch wie bei Nino Niederreiter. Dann haben wir Mikael Backlund, der auch 1100 Spiele absolviert hat, in Calgary ja aktiv, der Mannschaftskapitän der Calgary Flames, und bei dem ist das Besondere, der hat diese gesamten 1100 Spiele alle für die Calgary Flames absolviert, also das ist dann eben schon eine Leistung, die nochmal herausgehoben werden muss. Und auch das ist jemand gewesen, der in der ersten Runde verpflichtet wurde. 2007, Pick Nummer 24. Also da sieht man auch so ein bisschen manchmal durch Verletzungen oder aber auch dadurch, dass Spieler vielleicht nicht dauerhaft in der NHL gespielt haben am Anfang ihrer Karriere, diesen Unterschied mit Skinner, der 2010 verpflichtet wurde, und Backlund, der 2007 verpflichtet wurde. Beide jetzt aber bei 1100 NHL-Spielen angelangt. Also da nochmal an alle, die jetzt heute erwähnt wurden in dieser Sendung, Riesenrespekt. Die 1000 Spiele von Niederreiter sind was ganz Besonderes als erster Schweizer. Die 1000 Punkte von Dreiseitel sowieso, auch die Geschwindigkeit, mit der er diese Punkte erreicht hat. Auch das ist ja im Vergleich zu den Deutschen, die da in der besten Liste stehen, herausragend und eben dann kaum zu vergleichen mit dem, was andere dort gezeigt haben. Und Backlund und Skinner mit 1100 Spielen auch etwas ganz, ganz Besonderes. Dann gab es ein paar Akteure, die Partien verpasst haben. Allerdings nicht, weil sie verletzt waren, sondern weil sie zu spät gekommen sind. Zibanejad hat, glaube ich, einen Termin verpasst bei den New York Rangers. War gegen die Anaheim Ducks raus aus dem Team. Das war für ihn so ein bisschen ärgerlich, weil sein alter Kumpel Chris Kreider zurückkam. Erstes Spiel im Madison Square Garden für den langjährigen New York Ranger. Und auch da die Rangers mit einem schönen Tribute. Er hat dann auch entsprechend das Ganze gewürdigt und auch nochmal im Interview danach über die Zuschauer geredet. Also auch da wieder eine schöne Rückkehr von ihm. Und dann war es leider so, dass wir wieder einige Verletzungen hatten in der letzten Woche, dass da wieder Spieler ausfallen werden in den nächsten Tagen und dann teilweise auch Wochen. Und da gehört unter anderem Connor Bedard dazu, der sich kurz vor Ende eines Spiels bei einem Bully, das sah relativ harmlos aus, verletzt hat. Ich vermute mal an der Schulter. Und sie haben ihn auf Injured Reserve gesetzt am 15. Dezember, die Chicago Blackhawks. Und er ist bis Januar auf jeden Fall nicht mehr mit dabei. Und bei ihm ist jetzt natürlich die Frage, wie wirkt sich das Ganze auf seine Chancen aus, um in den Olympiakader der Kanadier zu kommen. Da ist die Nominierung, meine ich, an Silvester. Da werden dann die Spieler nominiert und da gab es ja in den letzten Wochen auch Diskussionen, ob jetzt Connor Bedard mit dabei sein soll, ob Magnan Celebrini mit dabei sein soll, ob beide mit dabei sein sollen. Und ich würde sagen, die Chancen, dass Connor Bedard jetzt dort nominiert wird, sind nicht ganz so hoch. Man kann natürlich eine Nominierung aussprechen und ihn dann ersetzen, wenn er wirklich verletzt ist. Aber aktuell würde ich sagen, die Tendenz ist eher dahin, dass man Magnan Celebrini dort eben entsprechend nominiert. Zumal der auch Wahnsinnstore macht, hat die Nacht jetzt, meine ich, auch wieder einen Hattrick gehabt und ein Tor geschossen mit einem Spinorama-Move dabei. Unfassbar, richtig, richtig schönes Tor. Und ja, an der Stelle Pech für Connor Bedard. Auf der anderen Seite hoffen wir, dass er möglichst schnell wieder zurückkommt für die Chicago Blackhawks, die sich zumindest noch so ein bisschen im Dunstkreis der Wildcard-Plätze dort an der Stelle bewegen. Dann hat sich Dylan Holloway verletzt von den St. Louis Blues. Der fällt auch die nächsten Wochen aus, ist auch auf Injured Reserve gesetzt worden. Nick Bjugstad hat sich verletzt von den St. Louis Blues. Jordan Kyrou ist weiterhin week to week. Nathan Walker eben auch, Jimmy Snuggerud. Also die sind schon auch gebeutelt, die St. Louis Blues. Und im Duell der schlechteren oder schlechtesten Teams der Liga, da gab es zweimal auf die Mütze. Einmal ein 7:2, meine ich. Da gab es 4 Tore von Steven Stamkos und einmal ein 5:2 mit einem Hattrick von Philip Forsberg. Beide Spiele also gegen die Nashville Predators, werdet ihr an den Namen der Spieler gemerkt haben. Und da scheint sich zu zementieren, dass die St. Louis Blues in dieser Saison vielleicht das schlechteste Team der Liga sind. Und an der Stelle schaue ich dann einfach auch nochmal kurz in die Tabelle mit rein. Ich will jetzt nicht im Detail mit reingehen. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen eine Hot 5, Not 5 Folge aufnehmen, wo ich so ein bisschen dann auch auf die Teams eingehen werde. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir dann reinschauen in die Conferences. Oh, die Blues sind tatsächlich noch vor den Predators. Okay, das hatte ich unterschätzt. Haben 2 Spiele mehr, 31 Punkte, sind auf, ja, Platz 6 ist hier Quatsch. Also ich will mal einmal nach Conference sortieren. Das finde ich ist dann ein etwas besserer Überblick. Da sind sie auf 12 von 16. Allerdings haben sie 34 Spiele und einige der Teams drumherum haben noch weniger Spiele. Ganz hinten im Westen die Vancouver Canucks. Und ja, da eben entsprechend das Team, was am schlechtesten ist. Was man auch sagen muss, die schlechtesten 5 Teams der NHL, die kommen alle aus dem Westen. St. Louis, Seattle, Nashville, Calgary und die Vancouver Canucks. Jetzt habe ich ja letzte Folge oder in den letzten Folgen auch darüber geredet, wie stark denn die Central unter anderem auch ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass Teams an der Spitze sehr, sehr stark sind. Es gibt eben da auch Kanonenfutter. Unter anderem ja auch einer der Gründe, warum ich sagen würde, die Pacific ist zum Beispiel die schlechteste Division der NHL. Die haben zwar vorne mit Vegas, mit Edmonton zwei Teams, die normalerweise Titelfavoriten sind. Mit Anaheim auch ein richtig gutes, junges Team. Und Los Angeles ist auch noch ganz solide. San Jose auch in Ordnung. Aber trotzdem ist da so die Differenz zwischen vorne und hinten eben entsprechend dann auch schon sehr, sehr hoch. Und im Osten erstaunlich, die Ottawa Senators auf dem drittletzten Rang. Und die Buffalo Sabres, die sind auf dem letzten Rang. Und das ist eben das Thema, womit ich die Sendung jetzt mal abschließen würde. Die Buffalo Sabres, die haben ihren General Manager ausgetauscht. Kevin Adams ist nicht mehr General Manager der Buffalo Sabres. Er war von Juni 2020 bis eben jetzt Dezember, 15. Dezember 2025 der General Manager bei den Sabres. Sie haben in seiner Zeit keine einzige Playoff-Teilnahme gehabt. Warum? Weil sie seit 2011 auf eine Playoff-Teilnahme warten, damals letztmals in den NHL Playoffs. Ja, in die Ägide oder in die Ära von Kevin Adams fällt zum Beispiel der Jack Eichel-Trade, der ja auch so ein kleines Fiasko war mit der gesamten Geschichte drumherum. Wir hatten jetzt letztens dann den Trade von Dylan Cousins, der vielleicht auch nicht so ganz das war, was sich die Buffalo Sabres da erhofft haben. Also eine ganz, ganz schlechte Phase von ein bisschen mehr als 5 Jahren unter Kevin Adams. Und Jarmo Kekäläinen, der übernimmt jetzt entsprechend diese General Manager Position. Und der war seit Mai diesen Jahres Senior Advisor, also Berater bei den Buffalo Sabres. Und er ist jetzt der General Manager. Und Jarmo Kekäläinen, das wissen die einen oder anderen von euch auch, der war von 2013 bis 2024 General Manager der Columbus Blue Jackets. Die hatten damals 5 Playoff-Teilnahmen, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich schon ein bisschen überrascht bin, dass er jetzt derjenige ist, den man sich da in Buffalo rausgesucht hat. Er wäre jetzt nicht der Erste, der mir eingefallen wäre, als jemand, der das wirklich deutlich verbessern kann, was da in den letzten Jahren passiert ist bei den Buffalo Sabres, weil ich auch fand, dass zum Schluss bei den Columbus Blue Jackets jetzt das Management auch nicht ganz so hervorragend war. Aber auch da kann man ja sagen, er hat eine neue Chance verdient entsprechend und die bekommt jetzt eben Jarmo Kekäläinen bei den Buffalo Sabres. Es ist sicherlich so, dass das für das gesamte Umfeld, für den Verein, für die Fans drumherum schon ein Vorteil ist, weil die Sabres einfach sich in so einer Negativspirale auch befunden haben in den letzten Jahren. Und Kevin Adams war da eben auch immer derjenige, der dann auch da an der Stelle ja eine schlechte Figur abgegeben hat. Da gab es ja mal das Interview, wo er gesagt hat, wir haben hier jetzt halt keine Palmen und kein schönes Wetter und deswegen kommen vielleicht die Free Agents nicht zu uns und so weiter und so fort. Dem übrigens spricht vollkommen entgegen, was Bill Guerin gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, naja, also letzten Endes sinngemäß, es ist doch egal, ob ich schönes Wetter habe, ob ich viel Geld verdiene und was auch immer, sondern wichtig ist für mich als Eishockeyspieler erstmal, dass ich eine erfolgreiche und gute Eishockeymannschaft habe. Und das andere drumherum, das findet sich dann auch. Und das ist eben natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Klar, aus einer Position der Stärke jetzt in dem Fall, weil Guerin jetzt Salary Cap Space hat, weil er eben auch traden kann. Aber auch da sieht man ja wieder, Buffalo ist jetzt nicht unbedingt die Destination, ganz klar, keine Frage, ist im Norden von New York, vom Bundesstaat New York, ist jetzt auch nicht gerade das tollste Wetter, was sie dort haben, ist auch keine Riesenstadt. Niagara-Fälle sind in der Nähe, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht so viel, was es da eben entsprechend an Sehenswürdigkeiten gibt. Aber das ist ja auch nicht wichtig, denn wenn du ein gutes Team hast, wenn du eine Kultur hast, die eine Gewinnerkultur ist, wenn du vielleicht junge, hungrige Spieler hast, dann kannst du eben auch andere Spieler anlocken. Vielleicht nicht über Free Agency, nein, aber eben über Trade-Geschäfte. Und auch an der Stelle ist es eben so, dass die Buffalo Sabres da in den letzten Jahrzehnten, muss man ja dann schon fast sagen, über Kevin Adams hinaus, aber speziell auch eben in den Jahren, in denen er General Manager war, ein richtig schlechtes Bild abgegeben haben. Und jetzt verständlich, dass dieser Tausch kommt. Frage ist, was wird es bringen? Was sind da auch für Möglichkeiten? Was kann man machen, wenn man sich auch das Roster anguckt noch an der Stelle? Sie haben zum Beispiel in der Verteidigung sehr, sehr hohe Verträge. Rasmus Dahlin verdient 11 Millionen. Also ich weiß jetzt nicht, wo er ist im Ranking der Verteidiger, aber ich glaube, er ist auf Platz 2 oder 3, wahrscheinlich hinter Karlsson. Ich kann mal auf die Spieler gucken, parallel dazu. Du hast einen Owen Power, der noch über 8 Millionen verdient, Bo Byram über 6 Millionen. Also das ist schon ziemlich heftig, was da in der Verteidigung allein an Geld ausgegeben wird. Und dementsprechend wird es auch schwierig sein, dann Spieler zu finden, die ja dann getauscht werden können und wo man dann auch den Kader mit verbessern kann. Aber das ist jetzt eben die Aufgabe entsprechend von Jarmo Kekäläinen und da wollen wir mal schauen, was er dann im Sommer oder jetzt auch vielleicht vor der Trade-Deadline da alles zaubern kann. Und jetzt schaue ich noch einmal schnell drauf auf die Verteidiger, wer jetzt wirklich da entsprechend als Verteidiger am meisten Geld verdient. Mehr als die 11 Millionen, da haben wir eben Erik Karlsson mit 11,5 Millionen und dann kommt schon Rasmus Dahlin zusammen mit Drew Doughty, den zweithöchsten Vertrag in der gesamten Liga. Klar, da wird es in den nächsten Jahren Korrekturen geben, weil einige Free Agents werden, aber das ist eben schon eine Hausnummer, wo man vielleicht auch sagen muss, naja, hat denn da Kevin Adams 1-2 Millionen mehr bezahlt, als er vielleicht hätte bezahlen müssen? Oder ist das ein Zuschlag dafür, dass Dahlin eben in Buffalo spielt, dass er des Öfteren mal verliert und dass er die Playoffs wahrscheinlich auch nie erreichen wird? Also das ist eben schon auch wieder eine Frage, einen Vertrag, der vielleicht auch etwas besser hätte laufen können, wenn das Team erfolgreicher gewesen wäre. Dann sagt ja vielleicht auch so ein Spieler, ich verzichte auf die ein oder andere Million. Ja, damit ist mein Notizzettel für diese Woche, würde ich mal sagen, leer. Genau, ansonsten hatte ich mir noch notiert, ja, die Penguins hatte ich eben erwähnt, die hatten ein richtig schlechtes Wochenende. Die haben 5-1 geführt gegen die San Jose Sharks und danach 5-6 verloren. Super Tor von Celebrini und Klingberg im Zusammenspiel in der Verlängerung. Und einen Tag später haben die Pittsburgh Penguins gegen die Utah Mammoth gespielt und zu Hause ein 3-0 verdaddelt. Und zwar waren die Führungen 5-1 und 3-0, beide im letzten Drittel. Also sie haben beide Partien dann verloren, einmal nach Verlängerung und beide nach Verlängerung und hatten beide Male eine 3 oder mehr Tore Führung im letzten Drittel. Also da sieht man schon die Penguins nicht mehr so wie zu Saisonbeginn, dass sie da diese Partien auch gewinnen. Im Moment läuft es nicht mehr ganz so gut in Pittsburgh. Und dann schauen wir vielleicht noch in die Spiele rein und ich gebe euch ein paar Fernsehempfehlungen. In der Nacht am Freitagmorgen gäbe es die Partie der Edmonton Oilers bei den Boston Bruins. In Anführungsstrichen deutsches Duell, Dreiseitel auf der einen Seite, Marco Sturm auf der anderen Seite. Das ist eben was, wenn ihr da die Brille aufhabt und sehr gerne euch die Spiele mit deutscher Beteiligung anschaut. Dann gibt es einen ersten Test, würde ich sagen, mit einem richtig großen Gegner. Die Edmonton Oilers sind auch am Samstag zu Gast bei den Minnesota Wild und das ist zur Primetime. 21 Uhr deutscher Zeit. Ich würde fast vermuten, dass das bei den Kollegen auf Sky läuft. Wobei, ich habe den Tipp bekommen, dass es wohl immer ein Game of the Week gibt bei DAZN, was kostenfrei zur Verfügung steht. Das könnte auch erklären, dass ich vor ein oder zwei Wochen eine Partie hatte, die bei Sky lief, ich aber bei DAZN schauen konnte. Also da musste ich nicht aus der App beziehungsweise dann ja aus der App raus. Und die Partie lief auch auf DAZN. Also da müsst ihr einfach mal schauen, welches das Spiel der Woche ist. Kann ich tatsächlich im Moment gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich das bei DAZN irgendwo erkennen kann. Also kann ich jetzt hier nicht erkennen, habe ich nicht gefunden. Wenn jemand von euch einen Link hat oder eine Info hat, wo ich sehen kann, welches das Spiel der Woche ist, was kostenlos bei DAZN läuft für Nicht-NHL-TV-Abonnenten, wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnt ihr mir das gerne schicken. Was ich gerade festgestellt habe, ist, dass bei DAZN teilweise noch bei NHL steht, dass man NFL-Spiele gleichzeitig gucken kann. Na gut, das haben sie anscheinend nicht überall korrigiert, aber nochmal zurückzukommen zu den Spielen. Am Samstag 21.30 Uhr live auf Sky In dem Fall Sky Sport Mix, die Oilers zu Gast bei den Minnesota Wild. Vorher gibt es die Detroit Red Wings zu Gast bei den Washington Capitals. Also drei deutsche Spieler, erst Seider, dann Dreiseitel gegen Nico Sturm im Duell. Das Ganze am Samstagabend. Und was gibt es noch für Partien am Sonntag zu Primetime? Ja, weiß ich nicht, ob ich euch davon welche empfehlen würde. Dann schaue ich mal, ob ich vielleicht noch ein paar andere habe, die ganz interessant sind. Sonntagmorgen, 1 Uhr, Carolina gegen Tampa ist ein Duell in der Eastern Conference, wo man schon mal sagen kann, das wäre ganz interessant. Ah ja, am Montag um 0 Uhr die Colorado Avalanche zu Gast bei den Minnesota Wild. In dem Fall Minnesota jetzt sehr häufig mit dabei. Aber das ist tatsächlich, also nochmal, innerhalb von 2 Tagen Back-to-Back für Minnesota ein richtiger erster Test, wo sie wirklich stehen nach dem Trade zu Quinn Hughes, ob Quinn Hughes sie da wirklich auf eine Stufe hebt. Ich habe es jetzt in den USA teilweise oder in Nordamerika teilweise gehört, dass man da sagt, naja, sie sind jetzt da, wo Dallas und Colorado sind. Für mich noch nicht ganz, aber das kann man ja jetzt vielleicht sehen. Das zweite Spiel in der Saison gegen Colorado am Montagmorgen, dann 0 Uhr, könnt ihr das sehen. In dem Fall meine ich nicht bei Sky. Und ansonsten habe ich eben empfohlen, am Samstag ab 18.30 Uhr Detroit in Washington und dann 21 Uhr geht's los. Und 21.30 Uhr steigen die Kollegen von Sky ein, die Edmonton Oilers bei den Minnesota Wild. Also das ein paar Partien in den nächsten Tagen. Und jetzt hätte ich schon fast wieder die Antwort auf die Trivia-Question vergessen. Ich habe euch ja gefragt, welcher Spieler ist in den Top 6, was Spiele für einen Schweizer Spieler betrifft, aber nicht mehr aktiv in der NHL. Ich fange mal an. An 1 ist Nino Niederreiter, 1001 Spiele. Roman Josi auf 2, 982 Partien. Auf 4 kommt Kevin Fiala, 683. Auf 5 Timo Meier, 651. Nico Hischi ist auf 6 mit 560 und auf Position 3 fehlt Marc Streit. Der hat 786 Partien insgesamt absolviert für die Islanders, die Flyers, die Canadiens und 19 Partien am Ende für die Pittsburgh Penguins. Der war ja derjenige, den ich da gesucht habe. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de Sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.